wirkliches, süßes Wort gegen euch reden und meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Wenn wir diese letzten Seligpreisungen betrachten, und das ganze Bild vor Augen haben, erkennen wir eine Entwicklung. Jesus zeigt uns einen Weg. Zuerst sehen wir in den Versen 3 bis 6 die richtige Beziehung zu Gott. Geistliche Armut, Trauer über die Sünde, Sanftmut und Hunger und Durst nach Gerechtigkeit. Danach sehen wir in den Versen 7 bis 9 die richtige Beziehung zu anderen Menschen. Barmherzigkeit, Reinheit des Herzens und Friedensstiftung. Sehr schwer Wort. Und schließlich zeigen uns die Verse 10 bis 12 die Antwort der Welt. Ablehnung, Beschimpfungen, Verfolgung. Das scheint fast unvermeidlich zu sein. Das Reich Gottes bringt Menschen hervor, die in dieser Welt anecken. Wenn wir nun die erste Seligpreisung unseres heutigen Textes betrachten, entdecken wir etwas Interessantes. Die ersten 7 Seligpreisungen beschreiben Eigenschaften eines Bürgers des Reiches Gottes. Aber die 8, die wir heute betrachten werden, beschreibt eine Folge. Jesus sagt nicht, glückselig sind die Verfolgten, weil sie verfolgt werden, sondern glückselig sind die Verfolgten um der Gerechtigkeit willen. Verfolgung an sich ist keine Tugend. Entscheidend ist der Grund der Verfolgung. Und bemerkenswert ist auch, dass Jesus sagt, wir seien glückselig, wenn wir verfolgt werden. Auch wenn das zunächst seltsam klingt. Wenn wir ehrlich sind, wirkt diese Seligpreisung ungewöhnlich. Denn normalerweise verbinden wir Glück mit Bequemlichkeit, mit Sicherheit. Aber Jesus sagt, glückselig sind die Verfolgten. Wie kann das sein? Weil Verfolgung hier nicht als Unglück dargestellt wird. Sie wird als ein Beweis dargestellt. Ein Beweis dafür, dass das Reich Gottes sichtbar geworden ist. In uns und durch uns. Das Wort Gerechtigkeit, das hier verwendet wird, ist dasselbe Wort, das wir bereits vorher gesehen haben, als Jesus sagte, glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dursten. Zuerst sehnt sich der Gläubige nach Gerechtigkeit und später leidet er um dieser Gerechtigkeit willen. Was er in Vers 6 begehrt hat, wird in Vers 10 zum Grund seiner Verfolgung. Hier finden wir eine wichtige Wahrheit. Die Welt schätzt viele christliche Tugenden, solange sie nur schöne Ideen bleiben. Jeder spricht von Liebe, jeder spricht von Vergebung, jeder spricht von Frieden. Doch wenn diese Tugenden anfangen, die Götzen, die Sünde und die Lebensweise der Menschen in Frage zu stellen, verändert sich die Reaktion. John Stott bemerkte etwas sehr Interessantes. Friedensstifter arbeiten für den Frieden und werden oft wie Feinde behandelt. Menschen, die Versöhnung suchen, werden abgelehnt. Menschen, die Frieden verkündigen, erleben Feindseligkeit. Genau das geschah auch mit Jesus. Er kam, um Frieden zwischen Gott und den Menschen zu bringen. Und am Ende wurde er an ein Kreuz genagelt. Nicht, weil er sündig war, sondern weil er vollkommen gerecht war. Liebe Geschwister, Widerstand gegen unseren Glauben bedeutet nicht automatisch, dass wir etwas falsch machen. Sehr oft entsteht Widerstand gerade deshalb, weil wir das Richtige tun. Habt ihr schon einmal einen Leuchtturm gesehen, der von gewaltigen Meereswellen getroffen wird? Wenn ich die Kraft der Wellen sehe, denke ich manchmal, dieser Leuchtturm steht an einem gefährlichen Ort. Wäre er weiter von der Küste entfernt, würde er weniger von der Wellen getroffen werden. Der Sturm und das Meer würden ihn nicht so stark angreifen. Aber die Wahrheit ist, der Leuchtturm wurde genau dafür gebaut. Er wurde gebaut, um Wind und Wellen standzuhalten. Nun können wir fragen, warum schlagen die Wellen gegen den Leuchtturm? Weil er sich verregt hat? Weil er am falschen Ort steht? Weil er etwas falsch gemacht hat? Nein. Die Wellen treffen ihn gerade deshalb, weil er fest an dem Ort steht, an den er gebaut wurde. Dort, wo er stehen soll. Und oft ist es beim Christen genauso. Die Wellen schlagen gegen ihn, weil er dort bleibt, wo Christus ihn hingestellt hat. Die Stürme greifen den Leuchtturm nicht an, weil er sich zu viel bewegt. Sie treffen ihn, weil er fest steht. Und genau an diesem Ort hat er einen Auftrag, eine Mission. Genauso wie wir. Auch dann, wenn die Stürme und die Wellen uns dazu drängen wollen, unsere Haltung, unser Denken oder unsere Lebensweise zu verändern. In den kommenden Wochen werden wir dieses Thema noch vertiefen. Weiter runter in der Bergpredigt in Matthäus 5 beschreibt Jesus uns als das Licht der Welt und das Salz der Erde. Wir werden gemeinsam lernen, was das wirklich bedeutet. Kehren wir nun zu unserem Text zurück. Dann sagt Jesus weiter. Kehren wir nun, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Hier geschieht etwas Besonderes. Bis jetzt hatte Jesus in der dritten Person gesprochen. Glückselig sind die Armen. Glückselig sind die Sanftmütigen. Glückselig sind die Barmherzigen. Doch nun verändert sich etwas. Er sagt, glückselig seid ihr. Jetzt blickt er seine Jünger direkt an. Es ist, als würde er ihre Gesichter in seine Hände nehmen und sagen, das wird auch euch geschehen. Und lasst uns etwas Wichtiges beachten. Jesus spricht hier nicht davon, zu leiden, weil man unangenehm ist. Er spricht nicht davon, wegen Arroganz zu leiden. Er spricht nicht davon, wegen mangelnder Liebe zu leiden. Petrus wird später schreiben, dass es kein Verdienst ist, für eigenes Fehlverhalten zu leiden. Die Seligpreisung besteht darin, um Christi Willen zu leiden. Und liebe Gemeinde, genau das geschieht auch heute noch. In unterschiedlichen Formen, in unterschiedlicher Intensität, in unterschiedlichen Kulturen. In manchen Teilen der Welt gibt es noch immer körperliche Angriffe gegen Christen und gegen Kirchen. Ein aktueller europäischer Bericht dokumentierte im Jahr 2024 mehr als 2000 antichristliche Vorfälle, darunter Angriffe auf Kirchen, Vandalismus und persönliche Übergriffe. An anderen Orten ist der Druck subtiler. Keine Gefängniszelle, sondern Spott. Keine körperliche Gewalt, sondern Lächerlichmachung. Kein ausdrückliches Verbot, sondern das ständige Gefühl, dass biblischer Glaube für die heutige Kultur unbequem ist. In den vergangenen Jahren gab es in Europa mehrere Gerichtsverfahren, die sich mit der Frage beschäftigen, ob Christen ihre Überzeugungen im öffentlichen Raum oder am Arbeitsplatz äußern dürfen. Einige Urteile stärkten die Religionsfreiheit. Andere zeigten deutlich die Ablehnung gegenüber den Prinzipien des Reiches Gottes. Der Punkt ist einfach. Christus nachzufolgen war nie bequem. Es war nicht bequem für die Propheten. Es war nicht bequem für die Apostel. Es war nicht bequem für Jesus. Und wahrscheinlich wird es auch für uns nicht bequem sein. Doch nun kommen wir zum Höhepunkt. Jesus sagt nicht, haltet durch. Er sagt nicht, ertragt es. Er sagt nicht, überlebt einfach. Er sagt, freut euch und jubelt. Freut euch und jubelt. Für die Welt klingt das verrückt. Hier scheint jede menschliche Logik zu enden. Wie kann sich jemand freuen, während er abgelehnt wird? Die Antwort gibt Jesus sofort selbst im Vers 12. Denn euer Lohn ist groß im Himmel. Jesus richtet unseren Blick nach oben. Er erinnert uns daran, dass unsere Geschichte nicht mit uns begonnen hat. Die Propheten gingen diesen Weg. Jeremia ging diesen Weg. Elia ging diesen Weg. Die Apostel gingen diesen Weg. Und vor allem ging Christus diesen Weg. Wir sind nicht allein. Wir gehen auf einen Weg, den Generationen von Gläubigen vor uns gegangen sind. Aber wenn wir ehrlich sind, erscheint uns diese Aufforderung zu Freude mitten im Sturm immer noch selten. Denn wir alle verstehen, wie man sich freut, wenn alles gut läuft, wenn man gesund ist, wenn man Arbeit hat, wenn Gottes Segen sichtbar wird. Aber wie kann man sich freuen, wenn man leidet? Die Geschichte von Richard Wurmbrand hilft uns, das besser zu verstehen. Richard Wurmbrand war ein christlicher Pastor in Rumänien während der kommunistischen Regime. Sein einziges Vergehen bestand darin, Christus zu predigen. Deshalb wurde er verhaftet, eingesperrt, geschlagen, gefoltert. Viele Jahre brachte er in einigen der härtesten Gefängnisse des sowjetischen Machtbereichs. Stellt euch diese Situation einmal vor. Eine dunkle Zelle, keine Fenster, keine Freiheit, keine Gewissheit darüber, wann das Leiden enden würde. Manche Gefangene verbrachten Jahre, ohne die Sonne zu sehen. Jahre. Und die Wärter hatten ein klares Ziel. Ein sehr klares Ziel. Sie wollten nicht nur die Körper bestrafen. Sie wollten den Glauben zerstören. Sie wollten die Hoffnung brechen. Sie wollten den Namen Christi aus den Herzen der Gefangenen auslösen. Doch etwas geschah, das die Gefängniswärter niemals verstehen konnten. Die Gläubigen beteten weiterhin Gott an. Sie beteten weiter. Sie predigten einander weiter das Evangelium. Manchmal flüsternd, manchmal mit Bibelversen, die sie auswendig gelernt hatten. Manchmal mit leise gesungenen Liedern, damit die Wärter sie nicht hörten. Und wenn sie entdeckt wurden, wurden sie erneut bestraft. Und man würde denken, danach haben sie aufgehört. Aber nein, sie kamen wieder zusammen. Sie sangen wieder. Sie sprachen wieder über Christus. Sie beteten wieder an. Denn sie hatten etwas entdeckt, das ihnen niemand nehmen konnte. Man konnte ihnen die Freiheit nehmen. Man konnte ihnen das Essen nehmen. Man konnte ihnen die Gesundheit nehmen. Aber man konnte ihnen Christus nicht nehmen. Jahre später, als Richard Wurmbrand aus dem Gefängnis entlassen wurde, schrieb er etwas Bemerkenswertes. Er sagte: Wirklich glückliche Christen habe ich nur an drei Orten gefunden. In der Bibel, in der verfolgten Kirche und im Gefängnis. Dieser Satz hat mich tief bewegt. Und vielleicht bewegt er auch uns. Denn er stellt unsere gewohnte Denkweise völlig auf den Kopf. Wir sagen oft, ich werde glücklich sein, wenn die Probleme verschwinden. Doch diese Gläubigen hatten etwas anderes gelernt. Sie hatten entdeckt, dass christliche Freude nicht von den Umständen abhängt. Sie hängt von Christus ab. Und liebe Geschwister, genau das lehrt Jesus hier. Die Verfolgung war kein Zeichen dafür, dass Gott sie verlassen hatte. Sie war ein Zeichen dafür, dass sie wiederhin zum Reich Gottes gehörten. Vielleicht liegt genau hier der Unterschied zwischen dem Glück dieser Welt und der Freude des Gläubigen. Das Glück hängt von ab, was um uns herum geschieht. Die Freude hängt von dem ab, wer über uns herrscht. Das Glück kommt und geht, aber die Freude bleibt, denn Christus bleibt. Deshalb konnten jene Männer sogar in einer dunklen Gefängniszelle singen. Nicht, weil sie das Leiden liebten, nicht, weil sie Schmerzen genossen, sondern weil sie etwas wussten, dass ihre Wärter nicht verstanden. Die Wärter konnten die Türen des Gefängnisses schließen, aber sie konnten die Türen des Reiches Gottes nicht schließen. Das Gefängnis war nicht das Ende der Geschichte. Christus saß noch immer auf dem Thron. Und liebe Gemeinde, genau deshalb kann Jesus sagen: Freut euch und jubelt. Denn Verfolgung verändert nicht, wer unser König ist. Sie verändert nicht, wer unser Leben in seiner Hand hält. Sie verändert nicht die Verheißungen des Evangeliums. Sie verändert nicht das Erbe, das auf uns wartet. Und sie verändert nicht das Reich der Himmel. Und wenn man das versteht, dann kann sogar ein Gefängnis zu einem Ort der Anbetung werden. Denn es gibt eine Freiheit, die kein Mensch einsperren kann. Und es gibt eine Hoffnung, die keine Macht dieser Welt zerstören kann. Wenn wir alle Seligpreisungen zusammen betrachten, erkennen wir das große Gesamtbild. Und hier entdecken wir etwas Wunderschönes. Die erste Seligpreisung endet mit den Worten: Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und die letzte endet genau gleich: Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Es ist, als würde Jesus einen großen Bogen bauen. Eine Säule am Anfang, eine Säule am Ende. Und alles das Wissen beschreibt das ganze Leben eines Jüngers. Die geistliche Armut geschieht innerhalb des Reiches Gottes. Die Barmherzigkeit geschieht innerhalb des Reiches Gottes. Die Reinheit des Herzens geschieht innerhalb des Reiches Gottes. Und auch die Verfolgung geschieht innerhalb des Reiches Gottes. Nicht davon überrascht Gott. Nicht davon liegt außerhalb seiner Herrschaft. Die letzte Seligpreisung sagt uns, dass wir auf die eine oder andere Weise verschimpft oder verfolgt werden. Doch das ist keine traurige Bemerkung. Die Ablehnung ist vielmehr die Bestätigung aller vorherigen Kennzeichen. Denn wenn wir beginnen, Jesus ähnlicher zu werden, reagiert die Welt auf uns so, wie sie auf den König reagiert hat. Aber wir werden auch empfangen, was der König verheißen hat. Denn ihrer ist, denn unser ist das Reich der Himmel. Amen. Beten wir. Danke, Herr, für die Freude, die wir in dir haben und die uns niemand nehmen kann. Hilf uns, wie Leuchttürme zu sein, fest und stark mitten in den Stürmen des Lebens. Lass deine Wahrheit und dein Wort immer in unserem Mund und in unserem Herzen sein. Und durch uns soll die Welt dich kennen und lieben. Wir freuen uns in dir, Herr. Amen.